Wir haben ein toll ausgestattetes Gehirn. Das hilft uns sehr, fokussiert nachzudenken, uns zu konzentrieren. Aber es hilft uns oft nicht so gut, die Aufmerksamkeit etwas zu öffnen und wahrzunehmen. Was ist denn da eigentlich los? Kann ich das aushalten? Warum bin ich so gehetzt?
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Gesund sein Podcast. Heute zu Gast habe ich Sönke Beenzen. Herr Beenzen, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich total, dass Sie da sind. Sie sind Psychiater, Psychoanalytiker, arbeiten als Psychotherapeut und wir sprechen heute über Ihre persönliche Achtsamkeitspraxis und darüber, was Achtsamkeit generell für Vorteile hat, nicht nur für Sie, aber eben auch für andere Menschen, für vielleicht auch Mediziner, für das ganze System und die Gesellschaft. Und ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute da sind. Möchten Sie sich ganz kurz vorstellen?
Also ich bin Arzt. Das ist ja die Voraussetzung dafür, um Psychiater zu werden, also kein Psychologe. Ich habe Medizin studiert und arbeite in einer eigenen Praxis in Wuppertal, habe mich hier niedergelassen vor mittlerweile 18 Jahren. War vorher in der Klinik tätig und habe beim Kölner Gesundheitsamt gearbeitet, in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens reingeschnuppert und habe dann irgendwann gedacht, dass es eine schöne Arbeit wäre, mit Patientinnen und Patienten zu sprechen. Ich habe schon während meines Studiums die sprechende Medizin bevorzugt. Ja, so hat sich das ergeben, dass ich nach einer psychotherapeutischen Ausbildung auch noch die Ausbildung zum Psychoanalytiker absolviert habe und jetzt seit der Zeit, seit ich hier in Wuppertal niedergelassen bin, tagtäglich mit meinen Patientinnen und Patienten spreche. Ich lebe hier im gleichen Haus, wie ich arbeite.
Oh, das ist sehr schön. Das kenne ich sehr gut. Meine Mutter hatte früher auch ihre Praxis direkt neben unserem Wohnhaus. Sie hat als Zahnärztin gearbeitet oder arbeitet bis heute als Zahnärztin und hat dann immer so vom Behandlungsstuhl aus zu uns in den Garten winken können. Das war irgendwie immer ganz schön.
Ja, wenn ich hier aus der Praxis schaue, dann schaue ich auch in einen großen Garten und Wald. Und zwischendurch ganz schön, wenn man ein bisschen runterkommen möchte zwischen einer Behandlungsstunde und der anderen, dann kann man so ein bisschen den Blick schweifen lassen. Und
ja, das ist sehr schön, das kann ich sehr nachvollziehen.
Bäume schauen.
Klingt traumhaft. Und damit sind wir direkt bei, ich sag mal, einer schönen Überleitung hin zu vielleicht Präsenz und Achtsamkeit. Sie sagen selber, alles ändert sich, wenn ich präsent bin. Können Sie das erklären?
Die Idee, das so zu formulieren, kam, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was eigentlich ausschlaggebend ist für eine gute Arbeit als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut. Mhm. Und was ich immer wieder von meinen Patientinnen und Patienten rückgemeldet bekomme, ist, wie wertvoll das ist, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen jemand gut zuhört. Einer der wichtigsten Faktoren, um aufmerksam zuhören zu können, ist, ganz im gegenwärtigen Moment zu sein, also wirklich innerlich auch offen zu sein für das, was in der Begegnung stattfindet, die Beziehung wahrzunehmen und aber auch das eigene Innere gut im Blick zu haben, also zu gucken, kann ich überhaupt aufmerksam sein, kann ich gut zuhören, bin ich vielleicht mit eigenen Gedanken und Gefühlen beschäftigt. Und das gehört alles zu dem, womit wir in der Psychotherapie arbeiten und was unsere Patientinnen und Patienten für sich nutzen, um im Gespräch mit uns über Dinge nachzudenken. Da ist die Präsenz letztendlich die Gegenwart, die ungeteilt von uns zur Verfügung gestellt wird als Therapeutinnen und Therapeuten.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe selber mal eine Ausbildung gemacht zur Mediatorin und auch darüber ist ja die Rolle des Mediators im Grunde genommen auch das Spiegeln von Emotionen und dieses Helfen zu verbalisieren. Was ist es eigentlich gerade ganz tief in mir, was hier passiert? Und da einfach genau, wie Sie sagen, präsent zu sein, hilft schon so sehr, als Spiegel zu fungieren für die Menschen, weil sie dann irgendwie auch selber drauf kommen. Ne? Das ist ohne die Präsenz natürlich viel schwieriger, weil dann ist man beschäftigt, die Aufmerksamkeit irgendwie zu bekommen. Ne? Das ist ein sehr schöner, deswegen fand ich es einen sehr, sehr schönen Satz. Und hat damit, mit dieser Erkenntnis, auch Ihr persönlicher Weg hin zur Achtsamkeitspraxis begonnen oder kam das erst mit dieser Achtsamkeitspraxis?
Nee, das hat schon vorher angefangen. Letztendlich kann man sagen, dass in der Psychoanalyse es eigentlich eine Haltung gibt, die sehr ähnlich dem ist, was wir in der Achtsamkeitspraxis lernen. Und in der Tat war das dann so, dass ich auf die Achtsamkeit als etwas, was mir bis dahin noch nicht so vertraut war, vor ungefähr 4-5 Jahren gestoßen bin, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie man eigentlich das, was wir als PsychoanalytikerInnen gleichschwebende Aufmerksamkeit nennen, lernen kann.
Schön.
Das ist sowas, was Freud schon, ja, das ist auch eine sehr schöne Idee, das sozusagen als die einzige wirklich absolut notwendige Voraussetzung zu bezeichnen, mit der wir unseren Patientinnen und Patienten begegnen.
Ja.
Also gleichschwebend ist ja sowas wie, man hält sich offen. Ne? Man ist nicht voreingenommen und geht nicht immer davon aus, dass man schon weiß, was man sagen wird im nächsten Moment und wartet nur noch, bis der andere ausgeredet hat, um dann endlich
man hört wirklich zu, um zuzuhören, ne? Und nicht, um zu antworten. Ja.
Und dann habe ich auch während meiner eigenen Ausbildung schon mich dafür sehr interessiert, wie sich das eigentlich entwickeln lässt. Also wie man das trainieren oder üben oder eben auch im Alltag so praktizieren kann, dass man nicht ständig bemüht sein muss.
Ja, verstehe.
Da gibt es eigentlich wenig, was so in der Ausbildung wirklich aktiv angeboten wird, weil auch Freud hat sich darüber wenig ausgelassen, wie man das lernt.
Ja.
Er hat das wohl beschrieben und auch immer wieder den Stellenwert dessen herausgestellt. Aber das ist eigentlich so eine Leerstelle gewesen, auch in meiner ansonsten sehr ausführlichen und sehr guten Ausbildung. Wir haben auch sehr gut gelernt, auf uns selbst zu schauen, also im Rahmen der Selbsterfahrung zu gucken, was bewegt uns innerlich, was haben wir so in unserer Geschichte mitgenommen und was könnte uns demzufolge auch bei dem, was wir hören, besonders berühren, um uns dann auch entsprechend offen halten zu können. Aber dieses Besondere in dieser Art des Zuhörens im Sinne dieser gleichschwebenden Aufmerksamkeit, das lernt man ansonsten im Grunde erst, wenn man dann selber arbeitet. Aber ich wollte gerne mehr darüber erfahren. Und dann habe ich mich umgeschaut und auch außerhalb der Psychoanalyse geguckt.
Mhm.
Wo gibt es so Praxistechniken, die man so anwenden kann. Und da bin ich irgendwie auf die Achtsamkeitspraxis und letztendlich deren Anwendung in der Psychotherapie gestoßen.
Ja, das ist, finde ich ja persönlich, ja immer das Spannendste, ne? Wenn man eigentlich nach Erkenntnissen für sein eigenes Fach auch in anderen Fachbereichen vielleicht sucht. Da wird es dann, finde ich, immer sehr innovativ, ja, und auch irgendwie, da verbinden sich dann irgendwie Qualitäten. Das, glaube ich, macht am Ende auch, ja, jemanden wie Sie aus, der vielleicht nach immer mehr Qualität sozusagen in seiner Arbeit irgendwie strebt. Und wo haben Sie denn konkret nach Achtsamkeitspraxis gesucht? War damals, also wann hat das angefangen und gab es überhaupt schon Literatur zum Thema oder haben Sie das noch so unter anderen Aspekten gefunden? Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, ja, gerade aus der spirituellen Praxis im Buddhismus oder so, spricht man ja auch häufig von diesen Prinzipien der Achtsamkeit, des Daseins, des Präsentseins in diesem Moment, ne? Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern alles, was wir haben, ist das Jetzt. Wie hat sich das für Sie so, wo haben Sie diese Sachen gefunden?
Letztlich ist es gut, dass Sie darauf hinweisen, wo das eigentlich herkommt. Also das war für mich schon von Anfang an so ein Teil meiner Neugier, das herauszufinden. Oder vielleicht auch sogar zu verbinden mit dem, was mir bis dahin auch schon an meditativer Praxis vertraut war. Ich habe sehr früh mich interessiert für Zen-Buddhismus, habe das allerdings wenig zu einer eigenen regelmäßigen Praxis entwickelt, sondern mehr, das war so ein Teil meines spirituellen Interesses.
Ja.
Und letztendlich ist die Achtsamkeit ja etwas, was, wenn man das zurückverfolgt auf die fernöstlichen Weisheitslehren zurückzuführen ist. Es gibt da verschiedene Perspektiven darauf. Und ich bin dann über den Buddhismus darauf gestoßen. Dazu ist vielleicht hilfreich zu wissen, dass es ja oft persönliche Motive sind, die letztendlich auch dann Einfluss nehmen darauf, wie wir arbeiten. Und bei mir war das vor 4-5 Jahren, das nach einer ziemlich belastenden Zeit bei einer Familie, meine Eltern sind gestorben, ich hatte mich jahrelang um die gekümmert und neben meiner normalen Arbeit dann immer wieder zwischendurch schauen müssen, was da im Elternhaus los ist. Und dann ging da doch einiges durcheinander, auch an ziemlich belastenden Dingen, die schon mal eine Rolle spielen, wenn man in der Selbsterfahrung mit sich selbst arbeitet und guckt, was hat sich da so in der eigenen Geschichte so festgesetzt an Beziehungsmustern und dann war ich so hin und her gerissen, ob ich jetzt nochmal eine eigene Selbsterfahrung benutze, um das alles ein bisschen auch zu verarbeiten und dann.
Ja. Was meinen Sie damit, eine Selbsterfahrung zu nutzen? Also
im Rahmen der Ausbildung sind wir ja selbst in Therapie.
Ja, genau.
Und dann
hieß
das bei mir in meiner psychoanalytischen Ausbildung, dass ich 4-5 Jahre 4-mal die Woche auf der Couch gelegen habe, wie meine Patientinnen und Patienten das auch bei mir nutzen können.
Ja.
Und das bietet uns so die Möglichkeit, über all das zu sprechen, was uns beschäftigt.
Ja.
Und damit eben auch so ganz wichtige Voraussetzungen vielleicht auch im Nachhinein noch einmal durch eine neue Analyse zu schaffen. wenn und bewegende eigene Lebensereignisse noch einmal so mit inneren Fragen konfrontiert haben, mit denen wir weiterarbeiten müssen, Kolleginnen und Kollegen. Aber für mich war das mehr so der Anreiz, noch einmal nach anderen Möglichkeiten zu gucken, wie ich mich und meine inneren Bewegungen besser wahrnehmen kann.
Ja.
Und das ist zusammengetroffen mit einem Motiv, das mich schon einige Zeit während dieser Jahre der Arbeit hier in der Praxis beschäftigt hatte, im Blick auf meine Patientinnen und Patienten. Denn die haben relativ oft sehr davon profitieren können, in den Stunden neue Einsichten zu gewinnen und Erfahrungen zu verarbeiten. Die haben häufig auch gefragt, kann ich denn eigentlich zwischen den Stunden auch was für mich tun?
Ja. Ja.
Und ich war erstmal der Auffassung, dass das gut wäre, wenn man möglichst wenig zwischen den Stunden macht.
Ja.
Und das ist auch, glaube ich, erstmal wichtig, um diese Beziehungserfahrung wirklich als Lernraum nutzen zu können. Und dann habe ich aber doch da gemerkt, ist vielleicht sogar meine eigene Idee, wie ich noch einmal ein bisschen an mir arbeiten kann, auch was sein könnte, was meine Patientinnen und Patienten nutzen können.
Das heißt, Sie haben Ihren Werkzeugkoffer aufgemacht und präsentiert.
Und letztendlich auch mit meinen Patientinnen und Patienten zu teilen begonnen, im Hinblick auf das, was ja da stattfindet, wenn wir miteinander im Gespräch sind, wenn wir uns Gedanken machen, wenn wir Dinge wahrnehmen, die uns vielleicht in besonderer Weise interessieren oder auch unangenehm sind oder uns neugierig machen. Und dass das alles letztendlich Teil nicht nur des professionellen Zuhörens ist, sondern auch der Art und Weise, wie wir in Beziehung sind mit anderen. Das war, glaube ich, ein Punkt, wo sich diese Achtsamkeitspraxis besonders geeignet hat, um da noch einmal genauer hinzuführen und hinzuspüren und Techniken zu lernen, die den Vorteil haben, dass man nicht so viel macht. Also, dass man nicht ins Handeln kommen muss, dass man tief werden muss, um irgendwas planen und durchführen zu müssen, sondern dass man.
Man darf einfach im Sein verweilen.
Ja, und auch auf etwas zu achten, was uns sonst oft durchgeht. Genauer gucken können, warum interessiert mich etwas und etwas anderes nicht und dass wir da im Laufe der Zeit uns selber besser kennenlernen.
Ja, das heißt, Achtsamkeit ist im Grunde genommen ein Werkzeug, ne, um sich selbst besser kennenzulernen, um zu reflektieren. Wie genau haben Sie denn die Achtsamkeitspraxis Ihren Patienten, Patientinnen so näher gebracht? Wie haben Sie das erklärt?
Es sind oft konkrete Situationen, in denen dann die Frage ist, wie passiert es eigentlich, dass ich immer wieder in die gleichen Schleifen gerate? Und oft sind das ja Vorstellungen, mit denen wir beschäftigt sind.
Unsere
Etwas
Fantasie.
Löst in uns ein Gefühl aus. Ja, und das ist letztendlich auch eine tolle Fähigkeit, die wir haben, unser Gehirn zu nutzen.
Dürfen Sie nur nicht mit uns durchgehen lassen, ne?
Ja, genau. Und oft sind das dann auch die Momente, in denen wir innehalten, in denen wir merken, dass wir vielleicht auch immer wieder die gleichen Gedanken.
Ja.
Also es gab immer
Muster erkennen.
Das fand ich total faszinierend. Das ist, wenn wir mal gucken, was wir uns im Laufe des Tages für Gedanken machen, eigentlich 75% sind immer die gleichen Gedanken. Also das Gehirn denkt von sich aus, das ist das, was es am besten kann. Und es ist darauf ausgerichtet, uns möglichst vor Gefahren zu warnen. Und das macht es leider auch häufiger, als wir das selber merken.
Ja.
Und dann sind wir oft in so einem Hab-Acht-Modus. Das ist oft etwas, was Patientinnen und Patienten spüren, wenn die entweder Angst haben oder vielleicht auch bedrückt sind und mit Fragen des Selbstwerts beschäftigt sind. Und das sind alles so Momente, an denen man ansetzen und fragen kann, sagen, was merken Sie denn da eigentlich? Also was spüren Sie davon? Und dann innezuhalten und mal zu gucken, ist das eigentlich immer noch das Gefühl, mit dem ich da gerade beschäftigt bin? Oder sind das schon die Gedanken, die sich daran anheften und dann wieder neue
Eine
Gefühle
hervorrufen? Endlosschleife.
Genau.
Genau,
Und dann manchmal selbst in der Stunde einen Moment innezuhalten, zu gucken, was ist das für ein Gefühl? Hilft oft.
Ja.
Dann taucht ein Gedanke auf und zu merken, ich bin dann mit meiner Aufmerksamkeit plötzlich bei den Gedanken und gar nicht mehr bei dem Gefühl.
Ja.
Und jede Angst hat sozusagen eine Haltbarkeitszeit, also die klingt ja von selber wieder ab, wenn wir nicht dem in die Quere kommen und durch unsere Gedanken, die mit alten Erwartungen erfüllt Vorhersagen über die Zukunft treffen, diese Angst wieder neu anfachen.
Schüren, verstehe. Das heißt, es geht um die Entkopplung zwischen diesem ich fühle etwas und dadurch denke ich etwas, was das Gefühl nochmal bestärkt oder mich sogar in noch schlimmere Sphären der Emotionen irgendwie bringt, die sich noch viel bedrohlicher anfühlen, diesen Prozess einmal zu unterbrechen und zu sagen, aber Moment mal, diesen Match muss, also dieses Gefühl ist da, das ist einmal gut, das zu erkennen und es einfach bei dem Gefühl belassen zu können, ohne dann daraus was zu machen, was es eigentlich gar nicht mehr ist.
Ja, ja. Und das tritt oft, wenn wir damit unaufmerksam umgehen, und das tun wir in aller Regel ja im Tag, wir achten ja nicht so sehr darauf, wenn wir das nicht trainiert haben, dass wir beginnen, uns Gedanken über uns selbst zu machen, wenn wir das gelernt haben, dass wir in besonderer Weise uns verantwortlich fühlen dafür, wie es anderen geht, oder gelernt haben, dass wir vielleicht nicht sonderlich fit und gut sind oder so Selbstzweifel.
Genau.
Sich einstreuen.
Also einfach das jegliche Selbstbild eigentlich, ne, was auch einfach manchmal Sabotage sein kann, Selbstsabotage.
Ja, und uns oft letztendlich sehr einschränkt in unseren Möglichkeiten, weil wir glauben, dass wir im Laufe der Zeit ein sehr konsistentes und unveränderbares Selbst entwickelt haben.
Ja.
Und sich dann darüber Gedanken zu machen, heißt letztendlich immer auch, dass wir mit Altem und Vertrautem zusammentreffen. Sich das anzuschauen, ist Teil der Therapie.
Ja.
Aber zu gucken, wie kommt das eigentlich zustande, dass ich so ein Bild von mir habe?
Ja.
Das ist der Anstoß, dann genauer hinzuspüren, wo eben solche durch den Kontakt mit der äußeren Realität ausgelösten Gefühle in mir bestimmte Vorstellungen wecken. Ne?
Ja.
Und sich das genauer anzuschauen, heißt, sich selber besser kennenzulernen. Und dann zu gucken, gibt es einen Punkt in diesem Prozess, wo ich die Möglichkeit habe, innezuhalten und vielleicht bewusst zu wählen, wie ich mich danach verhalten möchte oder wie ich das bewerte, welche Gedanken mir da vertraut sind und die letztendlich zu einem Urteil kommen, das mich voreingenommen sein lässt.
Ja.
Und das ist Teil dieser Achtsamkeitspraxis, dass wir da genauer drauf achten, was ist eigentlich Vorhersage, also das ist oft die Funktion der Angst, ja, weil die warnt uns vor zukünftigen Gefahren.
Ja.
Und was ist aber das Material, dessen sich die Angst bedient? Das ist nämlich das, was aus der Vergangenheit kommt. Wir kennen ja die Zukunft nicht. Wir können also immer nur aus der Vergangenheit extrapolieren.
Ja.
Und wenn wir das aufmerksam wahrnehmen, dass das eigentlich immer so abläuft, dann können wir vielleicht das ein oder andere Mal innehalten und gucken, was ist davon eigentlich sinnvoll oder hilfreich? Und das ist dann wiederum das, was man üben kann oder in der Therapie besprechen und für sich konzeptualisieren oder vor allen Dingen neu ausprobieren, neu erfahren kann.
Ja, wissen Sie, was ich total spannend finde? Ich habe in meinem eigenen Leben schon erfahren, dass mir Achtsamkeit, also achtsam sein im Moment, mir bewusst zu machen, ne, auf welche Emotionen reagiere ich gerade, warum handle ich gerade so, wie ich handle, macht, ist das sinnvoll? In diesem Prozess merke ich häufig, dass ich manchmal besser in der Lage bin, das zu tun und manchmal schlechter in der Lage bin, das zu tun. Und ich meine, dass eine wichtige Voraussetzung für mehr Achtsamkeit im Alltag Resilienz ist. Also wie gestresst fühle ich mich gerade? Wie voll sind meine Batterien? Und je gestresster ich bin und je leerer meine Batterien sind, desto schwerer fällt es mir eigentlich auch, achtsam zu sein in Schlüsselmomenten, die halt meinen Tag entweder gut oder schlecht machen können. Und was können Sie einem da empfehlen? Weil ich glaube, gerade an diesen Tagen, wo es uns so geht, ja, dass wir eigentlich zu viel Stress haben, dass wir schlecht geschlafen haben, dass wir zu wenig Energie haben, eigentlich an den Tagen bringt es uns ja, in die Achtsamkeit zu gehen, ja, und uns mal einen Moment zu nehmen, genau das aus der Ferne mal zu betrachten. Wie schafft man das aber? Sie können das wahrscheinlich nachvollziehen aus Ihrer Erfahrung.
Ich kann das sehr gut nachempfinden, weil ich letztendlich über das Üben, über das tägliche und regelmäßige Praktizieren auch ganz gut herausgefunden habe, in welchen Situationen mir das hilft und in welchen Situationen es manchmal auch besonders schwer ist, achtsam zu sein oder aufmerksam zu sein. Viele Menschen betrachten Achtsamkeit ja auch als Entspannungsmöglichkeit. Ja. Und das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt davon. Ich sage jetzt mal, unter normalpsychologischen Voraussetzungen ist das ideale Mittel, um runterzukommen, sagen wir mal, die Aufmerksamkeit ein bisschen zu fokussieren. Das ist das, was wir im Buddhismus die formale Achtsamkeitspraxis nennen. Also wir setzen uns auf ein Kissen oder legen uns hin oder stellen uns irgendwo hin und
machen sonst nichts, ja.
Machen sonst nichts. Das ist oft sehr wohltuend, weil wir merken dann, mit was wir alles beschäftigt sind. Ja? Im Buddhismus gibt es so das Stichwort des Monkey Mind, also das Bild, unsere Gedanken.
Ich glaube, damit kann sich, glaube ich, jeder identifizieren. Ja, mit Monkey Mind.
Ist wirklich sehr, sehr schönes, plastisches Bild, dass die Gedanken in unserem Kopf herumspringen wie kleine Äffchen, sobald wir sie lassen. Beziehungsweise wir merken das letztendlich erst. Also dass Gedanken eigentlich die ganze Zeit arbeiten. Ja? Wir kommen kaum zur Ruhe. Und wenn wir dann dem Gedanken die Möglichkeit geben, sozusagen einfach an uns vorbei zu gehen, sozusagen, sie nicht festzuhalten, was gar nicht so einfach ist, aber was mit ein bisschen Übung immer mal wieder gelingt, dann können wir merken, dass die auch wieder verschwinden. Ja? Kommen, bleiben eine Weile, dann gehen die wieder.
Es kann manchmal so entlastend sein, dass man fast lachen muss, ne? Weil man weiß, die alternative Situation ist, dass ich mich manchmal daran festhalte und mitgeschleift werde ins Monkey Mind.
Ja. Und dann bin ich irgendwo in den Baumkronen unterwegs und dann wird mir schwindelig, weil ich die Decke, dann komme ich jetzt hier wieder runter.
Ja, genau.
Also das ist ja auch ein gewisses Erregungsniveau, was dadurch bebildert wird.
Ja.
Und wenn wir dann einen Moment haben im Alltag, das braucht ja gar nicht lang zu sein, 5 Minuten, die wir nutzen können zwischendrin oder so, um uns das mal bewusst zu machen, wie wir uns fühlen, auch den Körper wahrzunehmen als Körper, als etwas, was uns den ganzen Tag durch den Tag trägt, was uns unser Habitat, also unsere Lebensumgebung überhaupt zur Verfügung stellt, in der unser Geist wohnt, dann können wir feststellen, wie sehr wir doch auch eben Körper sind, dass wir angespannt sind, dass wir vielleicht einen Bauchschmerz haben oder irgendwie Schmerzen signalisieren ja oft, dass irgendwas nicht stimmt. Manchmal sind es auch einfach nur die Folgen unserer aktiven Denktätigkeit, die uns immer an der Entspannung hindert.
Immer mehr verkrampft, ja.
Genau. Und das ist letztendlich etwas, was man mit Achtsamkeit auch wahrnehmen kann. Ja? Ich sagte gerade, unter normalpsychologischen Voraussetzungen klappt das ganz gut. Und das eben auch zur Entspannung zu nutzen. Die Krux ist nur, wir nehmen alles besser wahr, wenn wir achtsam sind. Das heißt, es kann eben auch sein, dass wir dann überhaupt erst merken, wie angespannt wir sind und dass wir das irgendwie, wie es manchmal ja vielleicht auch naheliegend ist, erstmal bewerten. Ehe wir uns versehen, ne, sind wir in unserem Selbstkritikmodus.
Ja.
Und dann ist das nichts mit der Entspannung. Das heißt, die Achtsamkeit an sich ist nicht eigentlich eine Entspannungstechnik. Man kann die nutzen dazu, aber man kann eben auch Achtsamkeit als etwas betrachten, wodurch wir sehr viel feiner wahrnehmen können, was denn eigentlich da ist. Und darum geht es bei der Achtsamkeit im Grunde.
Ja, das heißt, wir schaffen es auch durch Achtsamkeit, sich uns wieder mehr mit uns und unserem Körper zu verbinden, zum einen. Und dann, wenn wir uns sozusagen nicht davontragen lassen von Selbstkritik, da auch wirklich uns rein zu entspannen. Ja? Und allein das kann wahrscheinlich dazu führen, dass gewisse Verspannungssymptome, Spannungskopfschmerzen, sich Sorgen machen, Ängstlichkeit allein schon verschwinden. Das braucht aber, wie gesagt, diesen Moment der Achtsamkeit, dieses, ich nehme mir jetzt ganz kurz Zeit, um einfach innezuhalten und nichts anderes zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr, weil ich das auch von mir selber weiß, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie auch mit vielen Menschen zu tun haben, denen das wahnsinnig schwer fällt, einfach mal raus aus dem Hamsterrad, weil sie sich natürlich zu Hause fühlen, in diesem ständig etwas, ständig irgendwie was tun, ständig ist was los. Das ist irgendwie auch eine gewisse Ableckung von sich selbst. Vielleicht will man sich auch mit gewissen Themen, die man selber hat, nicht beschäftigen. Wie kommt man denn trotzdem da rein, wenn man merkt, das fällt mir so schwer, ich kann das nicht, ich stehe jetzt wieder auf und mache irgendwas?
Achtsamkeit allein schafft das nicht. Also im Laufe der Zeit entwickelt sich ja mit diesem genauer Wahrnehmen letztendlich auch die Einsicht darin, dass wir manchmal mit uns nicht gut umgehen. Das heißt, was wir brauchen, ist neben der Achtsamkeit auch noch so etwas, was ja letztendlich einer selbstfürsorglicheren Haltung uns gegenüber entspricht. Ja? Das heißt, dass wir uns so eine Pause einräumen, ist ja schon ein Teil der Selbstfürsorge. Aber wie geht es dann weiter, wenn wir dann plötzlich da sitzen und merken, wir sind total nervös, unser Herz klopft, wir sind irgendwie, kriegen schweißnasse Hände, wenn wir nur daran denken, dass wir jetzt irgendwie 5 Minuten ruhig sitzen sollten, um das wahrzunehmen, was da in uns passiert. Und oft ist es dann bei meinen Patientinnen und Patienten oder auch bei Kolleginnen und Kollegen, die ich aus der Praxis so kenne, die mir das dann berichten, wie sie da selber Erfahrungen mitgemacht haben, dass sie das dann auch schnell wieder sein lassen, weil letztendlich steht man dann viel schlechter da als vorher.
Ja.
Und das, was wir kombinieren können, ist etwas, was letztendlich Ausdruck des Selbstmitgefühls ist. Es wäre also erst einmal anerkennen, dass das so ist. Es fällt uns ja schwer, ja, das auszuhalten und uns zuzugestehen, dass wir vielleicht in dem Moment eher angespannt als entspannt sind. Ja. Und wenn wir dann die Möglichkeit sehen, durch das Mitfühlende an uns selbst denken, zu erkennen, dass ein Teil dessen, was uns so angespannt sein lässt, letztendlich auch das nicht gut mit sich umgehen ist, dann wissen wir oft auch, woher das kommt. Das ist ja oft Ausdruck eines Beziehungsmusters. Und wenn wir das nicht wissen, können wir es zumindest erahnen, dass es wahrscheinlich in einer solchen Situation hilfreicher wäre, ein bisschen mehr Freundlichkeit zu entwickeln. Ja, und das ist ein Ansatz. Ja.
Ja.
Wie geht das? Ich meine, ne, das, wenn man selber sich fragt, wie kann ich freundlich gegenüber anderen sein, dann ist das oft leichter, als sich selbst gegenüber freundlich zu sein. Also sich etwas Gutes zu tun zwischendurch.
Ja.
Und das gehört zusammen, damit die Achtsamkeit letztendlich nicht uns eigentlich bewusster macht, wie sehr wir uns quälen und uns dann aber allein lässt, sondern eben das zu kombinieren mit einem umsichtigeren Umgang, mit einem größeren Maß an Akzeptanz dessen, dass unsere Arbeit wirklich anstrengend ist zum Beispiel oder dass wir nicht gut für uns sorgen, indem wir uns unregelmäßig ernähren oder nicht gut schlafen oder all das. Das kann sehr hohe Ansprüche entstehen lassen. Und das zum Teil der umsichtigen Praxis mit sich selbst zu machen, heißt eben auch zu merken, ah, okay, aber jetzt springen jetzt wieder meine Gedanken an.
Ja. Ja.
Und dieses sich nicht gut fühlen weckt in uns den Impuls, etwas zu verändern. Das ist ja schon mal sehr hilfreich. Ja.
Ja.
Aber dass wir dann vielleicht mitten in unserer Arbeit nicht gerade die Möglichkeit haben, alles, was wir gerne ändern möchten, zu verändern, auszuhalten, ist oft nicht wirklich einfach. Ja. Und so ergeben sich im Laufe der Zeit Erkenntnisse, Einsichten, die wir, wenn wir erkennen, was für einen Wert das für uns hat, dazu nutzen können, unsere Handlungen neu zu bestimmen. So gelangen wir im Laufe der Zeit immer mehr dazu, dass wir Wahlmöglichkeiten suchen und entwickeln und eben ein bisschen anders gestalten und dadurch letztendlich gesundheitsförderlich mit uns selbst umgehen können. Und wenn wir das selber alleine nicht können, dann können wir uns Unterstützung suchen, mit anderen zusammen üben oder jemanden suchen, der uns beraten kann oder beibringen kann, wie wir das lernen. Es gibt ja Kurse, die das auch vermitteln helfen.
Und da bringen Sie mich jetzt auf einen weiteren Punkt, den ich auch extrem spannend finde. Achtsamkeit kann uns, wie gesagt, in der Beziehung zu uns selbst unterstützen, sodass wir zu uns selbst besser sind. Aber es spielt ja auch eine große Rolle in Beziehung zu anderen. Ich meine, das war ja auch eigentlich Ihr primärer Beweggrund zu sagen, wie kann ich in der Beziehung zu meinen Patientinnen und Patienten irgendwie nochmal mehr Qualität reinbringen, mehr Präsenz reinbringen. Und ich denke, dass besonders unsere Beziehungen auch von mehr Präsenz einfach profitieren können. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen erläutern, inwieweit eine Präsenz in der Auseinandersetzung mit Partner, mit Kindern, inwiefern das auch wirklich besser für uns ist und unsere Beziehungen. Wie beeinflusst Achtsamkeit oder Präsenz die Qualität unserer Beziehungen?
Das ist ja, glaube ich, ganz schnell und konkret nachvollziehbar, wenn wir uns vorstellen, wie wir uns mit anderen Menschen am wohlsten fühlen. Also wenn wir beieinander sind, dann am besten, wenn wir wirklich beieinander sind, wir einander Aufmerksamkeit schenken.
Ja.
Das, was eben gerade im professionellen Kontext ich als Präsenz bezeichnet habe, ist eine Haltung, die wir einnehmen. Diese Haltung ermöglicht uns, uns innerlich auszurichten. Und wenn uns das schwerfällt, auch erstmal zu gucken, ist das überhaupt der richtige Zeitpunkt? Ja, es kann ja manchmal wirklich sein, dass wir merken, wir würden das jetzt gerne, vielleicht haben wir auch ein schlechtes Gewissen, weil wir irgendwie so viel arbeiten und dann denken wir, wir müssten eigentlich zu Hause viel mehr tun und aufmerksamer sein. Es kann aber auch sein, dass wir erstmal merken, wir sind im Kopf gar nicht da. Ja?
Ja.
Wir sind vielleicht mit unseren Wünschen und Wollen da und auch dann Teil unseres Herzens, weil uns das auch ein Anliegen ist. Aber wir können vielleicht gar nicht wirklich anwesend sein, wenn wir nicht auch uns selbst spüren, merken, dass es die Voraussetzung ist, um überhaupt beim anderen wirklich wahrzunehmen, ja, was den beschäftigt, also mitfühlend zu sein. Selbst, das hatte ich gerade beschrieben, im Rahmen des Selbstmitgefühls, der Selbstfürsorge, aber auch in der Beziehung zu uns wichtigen Menschen oder auch zu unserem weiteren sozialen Umfeld. Bis hin dazu, dass wir durch diese Haltung der Achtsamkeit oft auch entscheiden können, was uns wichtig ist im Leben und dass wir manchmal auch merken, wie sehr uns das belastet, dass in der Welt gerade nicht alles wirklich gut läuft. Ja?
Ja.
Und dass wir das auch in uns aufnehmen und dass wir auch damit immer arbeiten und konfrontiert sind. Und das kann uns dabei helfen, zu gucken, was möchte ich, also wie sollte eigentlich für mich die Welt aussehen, damit nicht nur ich mich darin wohler fühle und ich bin entspannt und ne, so, das ist ja ein bisschen was, was man der Achtsamkeit auch nachsagt, dass das die neue Religion des neoliberal praktizierten Kapitalismus ist, leistungsfähig zu sein und dann klappt das alles besser und kann viel besser Geld verdienen und ich funktioniere besser. Aber letztendlich ist das oft auch das, was losgelöst ist von dem, was mir sehr wichtig ist als Teil dieses ethischen Kontext der Achtsamkeit, dass wir darauf schauen, wie es uns geht, aber auch wie es anderen geht und letztendlich merken, wie verbunden wir miteinander sind. Ja, dass wir als soziale Wesen nicht nur in Beziehungen verbunden miteinander sind, sondern dass es wirklich so ist, dass wir alle aus dem gleichen Material geschaffen sind, sozusagen.
Ja.
Ja, was auch die Umwelt betrifft. Und je mehr wir dessen gewahr sind, dass wir davon profitieren, dass wir da einen großen Vorteil daraus ziehen, dass wir uns in der Weise verbunden fühlen. Das ist oft für Menschen schwer, die unter Beziehungen gelitten haben und dadurch auch krank geworden sind. Aber dass wir eben auch wissen, warum diese Beziehungen so belastend sind und was hilfreiche Beziehungen ausmacht oder was wohltuende Beziehungen ausmacht, desto eher können wir auch gucken, was kann mich darin unterstützen, wenn ich zum Beispiel in der Therapie gelernt habe, dass bestimmte Gedanken oder bestimmte Gefühle immer wieder einwirken auf mich und mir Angst machen oder so, dass ich schauen kann, was könnte es helfen, wenn ich mich in einem förderlicheren Umfeld bewege. Das heißt, wenn ich mir Verbündete suche in einer Selbsthilfegruppe, über das spreche, was mich bewegt oder in der Therapie alte Erlebnisse verarbeite, Traumatisierungen aufspüren und bewältigen kann mit Hilfe therapeutischer Unterstützung. Bis hin dazu, dass ich aktiver werden kann in meinem Alltag, dass ich mich auf andere ausrichten kann oder auch nach Verbündeten suche, die mir dabei helfen, mein Leben aktiver zu gestalten.
Ja, das heißt, Achtsamkeitspraxis kann uns nicht nur helfen, zu erkennen, welche Geschichten erzähle ich mir über mich selbst, sondern auch, welche Geschichten erzähle ich mir über Beziehungen zu allen möglichen Personen, zum Partner, zu Kindern, zu Eltern, zu Freunden, zu Kollegen. Das ist super wertvoll. Vielen, vielen Dank für diese Ausführung. Ich möchte auch nochmal darauf zu sprechen kommen, was die Zeit für eine Rolle spielt im Kontext von Achtsamkeit, weil heutzutage haben wir ja alle keine Zeit. Ne? Es muss alles irgendwie schneller gehen. Es braucht schnelle Lösungen für dringende Probleme. Ja, egal, ob es jetzt bei uns im persönlichen Leben ist, auf der Arbeit, aber eben auch, die Klimakrise ist real, Und wir sprechen zwar viel drüber, aber zu spüren bleibt ja immer nur diese Dringlichkeit von wir brauchen eigentlich schon gestern die Lösung zu unseren Problemen. Das macht ja auch was mit den Menschen. Und wir denken eben, wir haben keine Zeit mehr, wir haben keine Zeit zu verlieren. Aber geht das überhaupt, Zeit verlieren? Wie würde jetzt jemand wie Sie, der Psychoanalytiker mit Achtsamkeitspraxis sozusagen im Hintergrund, darüber nachdenken?
Die Zeit ist wirklich ein für uns ein so zentraler Begriff in unserem Menschsein, dass wir wirklich oft die auch als limitierenden Faktor betrachten. Ne?
Ja.
Dass wir irgendwie keine Zeit haben, stimmt ja objektiv betrachtet nicht. Ne?
Ja.
Wir haben ganz viel Zeit oder jeder hat die gleiche Zeit, aber wir verwenden die in einer Weise, dass wir das Gefühl haben, oft bleiben die Dinge, die uns wichtig sind, irgendwie auf der Strecke.
Genau.
Oder wir haben zu wenig Zeit, weil wir andere Prioritäten setzen, als es uns helfen könnte. Und sich darüber bewusst zu werden, dass wir letztendlich eigentlich nur die Gegenwart als uns zur Verfügung stehende Zeit haben, in der wir etwas gestalten können und dass die Zukunft letztendlich das sein wird, was das Ergebnis dessen ist, was wir heute tun, vermittelt die Bedeutung der Zeit als chronologischer Zeit, ja, aber auch des Nutzens der Zeit in hier und jetzt.
Ja, und auch vielleicht der Priorisierung, richtig? Also das, was vergangen ist, ist ja im Grunde genommen nicht mehr beeinflussbar. Mhm. Wir können natürlich daraus lernen, aber Veränderung, ja, das heißt Kontrolle, liegt ja eigentlich nur im Jetzt. Das, was wir beeinflussen können. Und vieles liegt trotzdem außerhalb unserer Kontrolle. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig wahrzunehmen. Und Sie haben jetzt gerade so schön gesagt, und nur über das Jetzt kann ich sozusagen das Morgen beeinflussen.
Mhm. Und so gibt es da sozusagen die Erkenntnis, das können wir alle nachvollziehen, ja klar. Und dann machen wir doch den ganzen Tag was anderes, weil wir ständig damit beschäftigt sind, uns zu überlegen, was esse ich gleich oder was kaufe ich noch ein zum Wochenende oder boah, Mensch, was habe ich da für Bockmist gebaut und sind den ganzen Tag damit beschäftigt, was wir für Fehler in der Vergangenheit gemacht haben und überlegen uns nicht, wie kann ich daraus lernen in der Gegenwart, indem ich das überprüfe, sondern wir sind mit quälenden Selbstzweifeln beschäftigt und hängen dann letztendlich in der Vergangenheit.
Ja.
Also manchmal
die
sagt
quälenden
man auch,
Selbstzweifel.
Ja. Ja, und ne, man, also dieser Selbstzweifel ist ja ein Phänomen, das wir oft mit, also wenn es um krankheitswertige Zustände geht, mit der Depression verbinden. Man sagt auch, der Depressive lebt in der Vergangenheit, der Ängstliche lebt in der Zukunft. Mhm. Und wenn wir das aber als Funktion der Zeit anerkennen können, dann haben wir vielleicht einen anderen Zugang, überhaupt erstmal uns zu fragen, was wäre denn, wenn ich in der Gegenwart ankommen und spüren könnte, was sozusagen ich aus der Vergangenheit mitgebracht habe, was ich aber noch gar nicht im Hinblick auf das, was es für Auswirkungen hat, untersucht habe. Und das geht eben mit dem, was uns heute hier beschäftigt, mit der Achtsamkeitspraxis, ganz gut.
Ja.
Es kann aber auch heißen, dass ich dann überhaupt erstmal wahrnehme, wie mein Verhältnis zur Zeit ist und dass auch das wiederum dazu führen kann, dass ich erschrocken bin darüber. Mhm. Also, dass ich eigentlich kaum jemals wirklich präsent bin, dass ich kaum jemals wirklich anwesend bin, weil ich mit Planen oder mit Verarbeiten beschäftigt bin.
Oh. Ja.
Entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und wenn ich dann glaube, ich müsste das besser machen, wirft mein Geist als nächstes diesen Selbstoptimierungsdrang an und denkt so, jetzt wird alles besser. Ja? Und das klappt ja meistens nicht, weil wir damit unsere Ansprüche so hochschrauben, dass wir irgendwie an denen zu scheitern drohen.
Ja? Ja.
Und dieses Geflecht an Selbstzuständen, in die wir geraten, unser Verhältnis zur Zeit zu bestimmen, zu durchdringen, indem wir sozusagen problemfokussiert daran gehen, ist oft nicht so leicht.
Ja.
Also wir haben ein toll ausgestattetes Gehirn, das hilft uns sehr, fokussiert nachzudenken, uns zu konzentrieren. Aber es hilft uns oft nicht so gut, die Aufmerksamkeit etwas zu öffnen und wahrzunehmen, was ist denn da eigentlich los? Ja?
Mhm.
Kann ich das aushalten? Und warum bin ich so gehetzt? Oder warum denke ich, müsste jetzt schnell etwas anderes tun, als das, was ich vielleicht gerade tun könnte, wenn ich wahrnehme, dass es mir nicht gut geht?
Ja.
So, und je eher ich das sozusagen praktiziere und gewohnt bin, das als Teil des Umgangs mit mir selbst und anderen zu etablieren und das auch dem Raum zu geben, desto eher kann ich das nutzen.
Ja.
Ja, wenn ich das von jetzt auch gleich machen soll, dann gelingt mir das häufig nicht. Merke ich, dass ich daran scheitere und dann schmeiße ich es in die Ecke. Das machen viele, die Achtsamkeit lernen und oft aufgrund der Schwierigkeiten, die sich dann dadurch ergeben können, weil wir das ja auch wirklich üben müssen, frustriert aufgeben und dann sagen, Achtsamkeit ist nichts für mich. Ja, das ist irgendwie, kann mich nicht entspannen.
Einfach nicht so mein Ding.
Ist nicht mein Ding, ja.
Ja.
Und es kann natürlich sein, also ich merke, dass mir das schwerfällt, aber die Frage ist ja vielleicht, warum? Also woran liegt es da? Ja, ist das jetzt, viele Menschen können nicht still sitzen. Es gibt aber auch Achtsamkeitspraxis, also die Achtsamkeitsmeditation im Rahmen des achtsamen Gehens zum Beispiel. Oder achtsame Alltagswahrnehmung, sich ein bisschen einen Moment Zeit zu nehmen, wirklich um beim Körper zu sein. Und das hilft oft, einen Anker zu suchen. Also die Atmung oder die Wahrnehmung eines bestimmten Körperteils, die Füße auf dem Boden wahrzunehmen. Das ist schon hilfreich. Und sich eben hier und jetzt zu verankern, heißt dann eben auch, sich teilzunehmen, um sozusagen gegenwärtig zu sein.
Ja.
Das dann im Laufe der Zeit zu entwickeln als etwas, was uns dabei unterstützt, unser Verhältnis zur Zeit neu zu bestimmen.
Und angenommen, wir haben jetzt hier ein paar Hörerinnen und Hörer, die sich denken, Mensch, Achtsamkeit, das ist was für mich. Das muss ich jetzt unbedingt in mein Leben einbauen. Diese Erkenntnis, ich kann profitieren davon, dass ich irgendwie mehr mal in meinen Körper komme, dass ich mehr in meinen Kopf komme und merke, ne, wie reißen meine Gedanken mich irgendwie raus aus dem Hier und Jetzt. Was können Sie denn solchen Menschen an Achtsamkeitsroutine für den Alltag empfehlen? Wie kommt man gut rein?
Wir sind ja sehr unterschiedlich.
Ja.
Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir einen passenden Weg finden zu unseren eigenen Vorlieben oder Neigungen. Also ich selber, das ist ja kurz beschrieben, ich habe dann irgendwann angefangen zu meditieren und habe das als sehr hilfreich empfunden. Auch das hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich das in meinen Tagesablauf unterbringen konnte. Jeden Tag nach Möglichkeit eine halbe bis dreiviertel Stunde Sitzmeditation. Das liegt mir. Ja?
Ja.
Aber es gibt viele Menschen, die tun sich damit schwer. Und dafür ist es ganz gut, dass es da eben verschiedene Möglichkeiten gibt, sich da ein bisschen Unterstützung zu suchen. Entweder zum Beispiel, dass man sich mal so einen Kurs anguckt, in dem, was MBSR heißt, Mindfulness-Based Stress Reduction. Das ist so ein Standard-Gold-Verfahren, sozusagen wie in sozusagen der westlichen säkularen Welt, also unreligiös Achtsamkeit vermittelt wird.
Ja.
Und man kann gute Apps nutzen, die einem so Meditationen anbieten und damit ausprobieren, ob es einem überhaupt gelingt, mit Hilfe geleiteter Ruhephasen sozusagen Achtsamkeit zu praktizieren. Und das beginnt oft mit 5 Minuten.
Ja.
So, dass man das im Alltag wirklich für eine gewisse Zeit macht, vielleicht 2, 3 Wochen.
Ja.
Und sich selbst das auch vornimmt, zu gucken, wie kann ich das in meine Art des Empfindens im Körper so gut unterbringen, sei es, dass ich gehe, dass ich stehe, dass ich liege, dass ich sitze und mich dabei wohlfühlen. Das ist mal eine wichtige Voraussetzung, einen Einstieg zu finden. Oder auch, dass ich bewusst die Natur wahrnehme. Da gibt es schöne Möglichkeiten beim Spazierengehen, wirklich erst einmal zu gucken, dass ich meine Sinnesorgane wieder aktiver nutze. Höre, dass ich mal eine Zeit lang versuche, mich nur auf ein Sinnesorgan zu konzentrieren, zu sehen zum Beispiel oder zu riechen. Und wenn ich dann merke, dass mir das vielleicht in einer bestimmten Art und Weise gut gelingt, dann das auszubauen. Und dann gibt es ziemlich gute Bücher, die man dazu lesen kann oder auch die Apps, die ich gerade genannt habe, die sind sehr unterschiedlich, die sich mal anzugucken, auszuprobieren und dann auch wieder beiseite zu legen, wenn die nicht passen. Aber vielleicht findet sich da etwas, was gut nutzbar ist. Und was sehr hilfreich ist, das nicht unbedingt alleine machen zu müssen. Viele Betriebe bieten das mittlerweile auch an. Also im Unternehmensalltag, eine Mittagspause vielleicht einmal in der Woche oder zweimal in der Woche sich zusammenzusetzen und das unter Anleitung eines erfahrenen Kollegen oder einer erfahrenen Kollegin zu praktizieren. Und dann Anregungen mit nach Hause zu nehmen und das vielleicht in den häuslichen Alltag integrieren zu können.
Ja, das ist zumindest mal, ich sag mal, in der Gruppe, glaube ich, ist es auch die sichere Variante, um sich da vor gewissen Frustrationsmomenten vielleicht nicht unbedingt zu schützen, aber darüber hinwegzukommen. Ja,
ja.
Weil man natürlich dann einfach mitgenommen wird. Ja, es kann leichter fallen.
Kann sich gegenseitig unterstützen und man ist auch viel motivierter, wenn man das zusammen macht und merkt, nicht nur bei einem selbst schmerzt gerade der Rücken oder man ist irgendwie, man kann nicht still sitzen oder so. Das, wenn man dann nach links und rechts guckt und ein bisschen merkt, man ist damit nicht alleine, dann geht das oft einfacher.
Ja, tausend Dank, Herr Behnsen. Ich glaube, das sind super wertvolle Tipps, die man für sich selbst mitnehmen kann. Und Sie haben auch wahnsinnig gut beschrieben, welche Vorteile einfach hinter so einer Achtsamkeitspraxis dann stecken können. Und also erstrebenswert sind sie, glaube ich, allemal. Aber der Schlüssel ist, wie Sie auch gerade schon erklärt haben, dass das wirklich zu einem als Person passt und auch in den Alltag passt, Weil nur, wenn es ja praktiziert werden kann, ist es, kann es überhaupt wirken. Vielen, vielen Dank, dass Sie Ihre Reise, Ihre Erkenntnisse zu dem Thema heute mit uns geteilt haben. Danke für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und es hat mir sehr Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.